taktvoll und zeitlos. Der Hohenstaufen Festival Podcast mit Rahel Rilling und Carsten Kretschmann.
Ja, da sind wir wieder. Ja. Herzlich willkommen zu unserem Podcast taktvoll und zeitlos.
Zeitlos, ja.
Ja, mit einer neuen Folge und wir haben uns was Besonderes vorgenommen, ist uns letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, durch den Kopf gegangen. Wir machen heute was zum Thema Zigeunermusik und das ist ein Wort, das sagen wir eigentlich gar nicht gern. Also Gypsy klingt besser, Rahel.
Mhm. Das ist eigentlich ja auch eine Brücke zu dem Stück, was wir da letztes Mal hatten, die Hymn to Freedom. Das war das letzte Stück.
Ah ja, das hatten
Stück,
wir zum Schluss da, ne?
Mhm. Was wir das von Oscar Peterson, dieser tolle Song. Ja. Ja, wo es ja auch schon um Bürgerrechtsbewegung, um Freiheit von was eigentlich? Da waren es People of Color, wie man sagt, Minderheiten, Mehrheiten. Was bedeutet das eigentlich? Also Wann ist man denn eine Minderheit?
Absolut.
Wenn man in der Minderheit ist, also und jetzt hier, wenn wir uns jetzt hier dem Thema Gypsy, Zigeuner, was man ja eigentlich gar nicht mehr sagen darf,
nähern. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Wann ist eigentlich eine Minderheit Minderheit? Denn wenn man in die USA guckt oder bestes Beispiel Südafrika vielleicht, so viele People of Color und Schwarze, die natürlich in der Mehrheit sind, numerisch, aber so viele Jahrzehnte behandelt worden sind, als wenn sie in der Minderheit wären.
Ja.
Ja. Und das wirkt bis heute nach. Und so ähnlich ist es eben, glaube ich, für Sinti und Roma und andere ethnische Gruppen, die sich dazu rechnen, auch mit ihrer Geschichte, die sie mit sich tragen bis heute und wo sie ja bis heute in Ländern Ost-Mitteleuropas, Südosteuropas diskriminiert werden und auch bei uns in den Köpfen doch noch viele Bilder drin sind, Klischees, böse Klischees, was mit Zigeunern so los ist und wie man über Sinti und Roma auch heute noch.
Ja, und die einfach immer wieder von überall auch verfolgt wurden. Ne? Das sind ja oft dann die Minderheiten, die eben deswegen Minderheiten sind. Dass andere dachten, die nehmen uns vielleicht irgendwas weg oder da irgendwie eine Angst geschürt würde, warum das Fremde vielleicht irgendwie einem dann nicht gut tut oder die Angst hatten vor dem Fremden und deswegen wurden die einfach gleich erstmal abgelehnt. Das ist ja leider in der heutigen Zeit ja auch wieder so deutlich zu spüren, dass man ja gewisse Minderheiten heutzutage es auch wieder schwer haben, frei rumzulaufen oder sich klar zu ihrer Religion oder ihrer Zugehörigkeit zu bekennen.
Und als wir ein bisschen überlegt haben, was bieten wir euch heute an, was wollen wir euch vorstellen, was könnte euch auch interessieren, haben wir gedacht, so das Thema Minderheit, Gypsy in dem Fall, ist auch ganz stark ein musikalisches Thema, weil wir so ein bisschen das Gefühl hatten, gerade Menschen, die in so eine Minderheitenrolle reingedrängt werden, die brauchen ja eine Bestätigung ihrer Identität, dass sie trotzdem sie selbst bleiben können. Und da spielt, glaube ich, eine Musik eine ganz, ganz große Rolle, weil es sowas ist wie eine Garantie der Tradition. Auch immer wieder sich ja vor Augen führen, woher komme ich. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich so, dass für Gypsies, Sinti und Roma, andere Gruppen, Musik so eine unglaublich große Präsenz hat.
Ja, und für alle, die diese Tradition irgendwie kennen, geht ja auch eine unglaubliche Faszination von dieser traditionellen Musik aus. Mm. Also die ja eben dann auch damals schon Leute wie Haydn oder Brahms eben für sich verwendet haben.
Denn das ist, also wenn man so guckt, Zigeunermusik, so, wir haben schon gesagt, ist eigentlich ein dirty word, soll man nicht sagen. Aber wenn man guckt, wie die Leute im 19. Jahrhundert gesprochen haben, dann ist es eben genau dieses Wort. Und es war dann nicht ablehnend gemeint, sondern im Gegenteil. Also Komponisten wie Brahms und andere ist es das Ideal dieser freien oder ungebundenen
Existenz. Feurige Tänze, die da, es wird da, wo Zigeunermusik stattfand, da wurde immer gefeiert und man ging ein bisschen raus aus diesen engen, gut bürgerlichen Welt.
Da gelten andere Regeln, man bricht damit. Und ich glaube, ganz viele Komponisten haben auch Zigeuner, wie Sie damals gesagt haben, so als eine Art Bruder empfunden. Das ist wie der Künstler, der da gefeiert wird und dargestellt wird. Und du hast es gerade schon erwähnt, das beginnt früh bei Haydn im Grunde. Ich glaube, wir haben auch gedacht, dass wir vielleicht Haydn auch als erstes Beispiel mal hier verwenden. Und klar, wir haben natürlich im Kopf, es gibt diese Freiheitsgeschichte, die verbunden ist mit Sinti und Roma. Und es gibt die Verfolgungs- und Diskriminierungsgeschichte. Und die können wir auch nicht ungeschehen machen, aber die können wir uns immer wieder vor Augen führen. Gerade wenn wir diese unglaubliche Musik und diese Tradition wahrnehmen. Also Haydn gehört zu denen, die haben sich bedient so aus der musikalischen Sprache der Sinti und Roma. Und Haydn nennt das aber ganz verrückt, ne? Also es ist ganz das berühmteste bei Haydn ist das Klaviertrio. Mhm. Und dann heißt es aber auf ungarische Art Alongarese.
Ungarese. Es waren an die ungarischen Kapellen, die Haydn damals auch gehört hat in Wien und eben im benachbarten
in Burgenland wahrscheinlich auch
Ungarn,
da, oder?
Ne? Ja,
wo
Burgenland.
Bei den Esterhazys
genau.
War in Eisenstadt und ja. In Ungarn. Ich glaube auch, dass er in der Hofkapelle des Fürsten Esterhazy da durchaus Kollegen hatte, die das kannten, diese Volksmusik, die Musik der Sinti und Roma. Und Haydn lässt sich da inspirieren und geht dann nach London und steht er ja vor einer großen Aufgabe. Also beim Fürsten, da hat er sein Publikum, nämlich den Fürsten und den Hof. Aber in London muss er Publikum akquirieren, da muss er aktiv werden. Das heißt, da muss er auch für Aufmerksamkeit sorgen. Und es ist interessant, dass er in der Situation sozusagen als Trumpf die Zigeunermusik aus dem Hut zaubert. Mhm. Und vielleicht hören wir jetzt einfach mal rein in das Klaviertrio. Dritter Satz, Alongarese, und wir hören dich, Rahel, zusammen mit dem David und Annika Treutler, Annika am Klavier.
Thank you.
Wahnsinn, ja. Mensch. Das muss doch unglaublich Spaß gemacht haben, oder?
Das wie ist macht das auch total Spaß. Also das ist ja fast wie so ein Popsong zur Zeit Haydns gewesen, glaube ich, weil es wiederholt sich ja auch sehr oft. Aber ist doch, man spielt es doch jedes Mal, spielt man das ein bisschen anders. Mhm. Und diese perlenden Tonleitern und diese spritzige Energie, die da entsteht, das ist schon.
Mhm. Ja, das ist total zünden, ne? Das ist ja. So zündende, ja. Energische, energievolle Musik. Und ich glaube, das Publikum damals in London, die wussten zwar, der Satz heißt Allongarese, aber im Englischen haben die dann immer gesagt, das ist in the Gypsies Style. Mhm. Also die haben den Bezug, über den wir vorhin gesprochen haben, schon sehr, sehr deutlich gehört. Und wenn man jetzt mal nachhört heute, ich weiß nicht, wie euch das gegangen ist bei der Musik, was für Elemente so aus der Volksmusik, tja, Ost-Mitteleuropas sind denn da drin, wenn man jetzt mal guckt, was ist denn dieses Zigeunerische da?
Habt ihr das auch gehört, dass das manchmal so klingt wie so ein schnarrender Bordun? Ja, sowas, so ein was für Bass, so ein, ne? Wie so ein Bass, ja, genau, was das Cello da macht, das kann man auch ziemlich deutlich hören an der einen Stelle da.
Ja. Und du hast da auch so eine spezielle Bogentechnik
so ein,
da, ne?
Ja, so ein Bogenspiccato macht man da. Das ist ja fast mit dem Bogen so auf die Seite gehauen, dass die so ganz schnell spielt. Und Spiccato, das ist so schon fast so ein bisschen perkussiv klingt.
Mhm. Ja, unglaublich. Und ich meine, das erklärt, glaube ich, auch dieser Drive, der da drin steckt, diese Kraft, die da drin steckt, dass Haydn eben vielleicht einer der Ersten war, aber natürlich nicht der Letzte, dem das Spaß gemacht hat und der Freude daran hatte, sich mit dieser Musiktradition auseinanderzusetzen.
Da hängt einfach auch viel Humor drin. Ne?
Ja, mit auch ganzen, das. Ne?
Da kann man so diese Auftakte, die man da immer so ein bisschen auseinanderziehen kann. Bam, bam, dadadadang, dadadadang. Das ist einfach lustig. Also,
ja. Ja. Wer ist uns in den Sinn gekommen? Brahms. Ne, wenn man jetzt überlegt, wenn wir dem roten Faden folgen, Sinti- und Roma-Tradition, Brahms ganz, ganz viel. Ne? Da gibt's die Zigeunerlieder sogar, gibt's für Solo und auch für Chor. Und dann gibt's in ganz vielen Instrumentalwerken, gerade in der Kammermusik, immer wieder Anspielungen, Verwendungen sogar, muss man ja eigentlich sagen, ne? Von solchen Musiktraditionen.
Ja, wir haben in der Pilotfolge auch schon kurz mal das Klarinettenquintett angeschnitten. Da hört man auch gerade im zweiten Satz ganz deutliche Anklänge an die Traditionen der sogenannten Zigeuner. Also,
das Spannende die Zimbel, ist ja auch,
die da hervorkommt und so.
Also vom Instrumentarium her, ne? Also die Geige spielt meistens eine große Rolle. Zimbal, Zimbel.
Und eben auch die Klarinette.
Die Klarinette.
Volksmusikinstrument.
Genau. Ja. Und wenn man jetzt mal überlegt, Mensch, wie kam jetzt so jemand wie Brahms drauf? Sich damit zu beschäftigen überhaupt, da habe ich irgendwo gelesen, das ist ganz interessant. Der Brahms ist ja groß geworden in Hamburg und hat da gelebt, wo der Bär steppte, nämlich im Gängeviertel. Also da hast du alles mitbekommen und der Vater war ja auch Musiker und zog da durch die Kneipen tatsächlich.
Das Gängeviertel ist jetzt dann heute in Hamburg wo?
Ja, mittendrin.
Das ist dann so mittendrin in der Innenstadt, einfach da, wo die Musikhalle auch ist wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist tatsächlich überbaut
Leishalle
worden.
Heißt
ja,
jetzt.
Genau. Nee, und der saß da im Gängeviertel, wo der Vater auch aktiv war. Und 1848, das Jahr der Revolution in Europa, da gab es unglaublich viele ungarische Flüchtlinge. Die haben ihre Musik mitgebracht und die wollten über Hamburg nach Amerika auswandern, ins Exil. Und man weiß, dass Brahms da diese Lieder gehört hat, die Ungarn mitgebracht hatten. Mhm. Und deswegen heißt es ja so häufig bei Brahms auch nicht nur Zigeunerlieder, sondern ungarische Tänze. Mhm. Allongarese, wie bei Haydn, ist, glaube ich, bei Brahms auch schon sehr stark. Ja.
Jetzt, wenn wir aber mal auf das Klavierquartett schauen, was wir jetzt ja auch hören wollen, da gibt es ja auch den berühmten, berühmten Satz. Und der heißt wiederum Alla Zingarese, oder?
Ja, genau. Ja. Ne? Das ist der Finalsatz.
Der Finalsatz.
Der krachende Schluss. Hört ihr jetzt gleich? Ein Rondo. Das heißt, es gibt eine Stelle, die sich immer wieder wiederholt, oder in der Rondoform. Mhm. Ja, das ist das Markanteste, das werdet ihr gleich erleben.
Aber Brahms ist ja dann nach Wien gegangen und Brahms, hat das dort geschrieben, dieses.
Ich glaube, er hat es vorher geschrieben und dann mitgebracht nach Wien. Ja. Und das war sozusagen seine Visitenkarte, die er da abgegeben. Das ist auch interessant, ne? Wenn man sich jetzt überlegt, da ist ein junger Pianist. Brahms wird ja erstmal als Pianist bekannt. Der komponiert auch und dann kommst du in die Stadt, wo die Musik spielt, in Wien. Damals, womit bewirbst du dich da? Also wie wirst du da aktiv? Und es ist interessant, dass er dann ausgerechnet dieses Klavierquartett wählt mit diesem Bezug à la Zingarese. Und in Wien gab es eben diese vielen Zigeunerkapellen, die im Prater gespielt haben und die sehr, sehr populär waren und sehr beliebt waren. Mhm. Und Brahms benutzt das und macht aber was ganz Eigenes.
Ja, und wahrscheinlich hat er auch den Czardasz von Monti schon mal gehört.
Jedem Fall. Ja, dann hören wir doch mal rein in Brahms Klavierquartett. Wir hören den vierten Satz à la Zingarese und es spielen Gabriel Adorjan, Sarah Rilling, David Adorjan und Annika Treutler am Klavier. Thank you.
Ui, da geht's richtig ab. Das ist wirklich unglaublich.
Ja.
Rondo alla Zingarese, ein Presto, ein Rondo. Hat ja verschiedene Teile. Es ist ganz zigeunerhaft, wenn man das so sagen darf. Hm?
Ja.
Rubato gibt's da. Bordun und Zimbalklänge.
Ja. Erklär doch nochmal für uns alle, Ralf, was ist ein Rubato?
Rubato.
Klingt super, aber ja, könnte auch ein Aftershave
Rubato
sein.
Rubato ist. Oder was zum Essen? Nee, das ist so, wenn die Tempi so ein bisschen freigestaltet sind, also man wie so bei einer Improvisation mal langsamer, mal schneller wird, sich so ein bisschen hinreißen lässt von der Melodie, dass man da so mit dem Schwung mitgeht. Und
das hat man toll gehört. Ja. Und jetzt hat eben der Gabriel Adoyan hat hier, dein Schwager, kann man ja auch sagen, gell, Geige gespielt. Und bei der Uraufführung in Wien war das aber Josef Joachim, der da gespielt hat. Der ist uns schon mal in einer früheren Folge begegnet. Ein toller Geiger, auch er, Freund von Brahms und kam aus einer ungarisch-jüdischen Familie. Da haben wir jetzt also wirklich mal das Thema auch biografisch bei Josef Joachim. Und Brahms hat das Klavierquartett komponiert und da war er sich nicht so ganz sicher, passt das jetzt eigentlich alles gut. Und dann hat er das seinem Freund Josef gegeben und gesagt, guck mal, wie ist denn das? Und dann gibt es das schöne Zitat von Josef Joachim, wo der sagt, also hier hast du mich wirklich auf meinem eigenen Feld geschlagen, hast mir eine tüchtige Schlappe versetzt, wo ich doch eigentlich als jüdisch-ungarischer Musiker das machen müsste, aber du kannst das irgendwie noch viel toller.
Ja. Aber dafür hat er es, glaube ich, wirklich unfassbar gut umgesetzt. Übrigens ist Josef Joachim ja der, ich glaube, der Urgroßvater von Katharina Thalbach, wusstet ihr das?
Nee.
Ja.
Ach was.
Ich weiß noch, als ich mit der Kati damals immer diese ganzen, der Barriere der Vernunft, zwei auf einer Bank, diese Show gemacht habe, da hat sie ja die Geschichte erfunden. Da war sie immer der Mann von Andrea Schneider und da ist ihr Name Joachim.
Ja, so klein ist die Welt.
Joachim, genau. Ja, so klein ist die Welt. Das aber nur am Rande.
Was man auch hört, glaube ich, hier bei Brahms, ist ja diese besondere Harmonik, die da eine Rolle spielt. Und da gibt es natürlich diese ganz typische Gypsy-Tonleiter auch, die wichtig ist.
Ja,
oder?
Die kann ich gerne mal vorspielen, wenn ihr wollt.
Oh, ja.
Da geht es um diese Struktur, wo ist der Halbton und wo ist der Ganzton. Das ist ja bei Tonleitern immer so. Und die hat eben einen übermäßigen Ganzton.
Ah, ja.
Da drin. Und deswegen, also die findet man aber auch im Arabischen oder ich zeige sie euch mal kurz.
Ja, ja, Mensch, das ist ja wahnsinnig, oder? Das ist da wie Exotik hier. Das ist
ja, das ist Exotik. Es könnte aber auch, also diese übermäßigen, ist jetzt, also Pentatonik ist ja wieder was anderes. Da hat man, glaube ich, zwei übermäßige.
Das klingt dann eher so wie Fernost so, oder?
Genau.
So. China
genau,
lässt grüßen.
Zwei übermäßige Halbtöne und hier bei dieser Gypsy-Tonleiter hat man eben nur einen übermäßigen Halbton. Das findet man aber auch im Flamenco oder eben in der arabischen Musik oder bei Carmen oder so.
Ja. Wobei jetzt hier Stichwort Carmen.
Stichwort Carmen.
Andalusien, Künstlertum, Freiheitsdrang, da sind wir ja im Grunde bei Zigan. Ravel, das wollten wir doch auch irgendwo unterbringen.
Unbedingt. Also Ravel war eben genauso fasziniert von dieser Musik wie so viele, ja. Beeinflusst auch. Und hat das für ein Stück für sich, für mehrere Stücke eigentlich verwendet. Aber eines hatten wir auch hier beim Festival. Ist sehr berühmt, die sehr berühmte Zigan. Ein Stück für Geige und Klavier, könnte man sagen. Aber im Original für Lüteal, was ist denn das eigentlich für ein Instrument?
Ja,
das kennt wahrscheinlich keiner von euch. Ich kannte das vorher irgendwie auch gar nicht.
Ich glaube, das gibt es auch auf der ganzen Welt fast nur noch einmal, nämlich im Musikinstrumentenmuseum in Brüssel. Da wird es also auch nicht so häufig gespielt. Man kann es aber betrachten. Das ist im Prinzip wie ein Einsatz, wie ein Metalleinsatz, den man in einen Flügel präpariert im Grunde genommen. Und dadurch klingt das wie ein Zimbal so ein bisschen. Ne? Das hat den Charakter, wie soll man es beschreiben, metallisch, blechern, Hackbrett.
So ein bisschen,
man denkt so ein bisschen an ein Hackbrett im
genau.
Hintergrund.
Ja, genau. Also
ne?
Auf jeden Fall hat es diesen Kapellencharakter auch ungarischen Kapelle.
Ja, und ich glaube, ungarisch ist auch ein super Stichwort, denn Ravel hat kennengelernt eine ungarische Geigenspielerin, die, glaube ich, phänomenal war, Jelly Orani. Mhm. Da hat mir mal der Andras Adoyan erklärt, dass man nicht Dorani sagt. Im Französischen macht man manchmal wie so ein Adelsprädikat D-Akzent und dann Orani, sondern das I hinten, dieses Y-I, sagt bereits, dass die adelig war im Ungarischen. Also Jelly Orani. Und die war in den 20er Jahren ein Star. Die war wirklich überall unterwegs als Geigerin auf den Bühnen Europas.
Und auch mit Josef Joachim verwandt.
Auch, ja, ich glaube Großnichte oder irgendwie sowas. Das kann gut sein.
Und, alles eine Mischpoke.
Alles eine Mischpoke, so ist es. Und mit der hat Ravel Kontakt gehabt in London. Und zwar wurde da seine G-Dur-Geigen-Sonate aufgeführt mit ihr. Und dann ist er mit ihr versackt. Bis, ich glaube, früh morgens um 4 oder 5. Und Jelly Orani hat dann die ganze Zeit so ungarische Melodien vorgespielt. Und das fand er irgendwie so schön und so toll und so inspirierend vor allem wohl, dass er dann Zigan komponiert hat und sich dazu entschieden hat, nee, wir nehmen jetzt mal keinen Flügel, kein Klavier, sondern ein Lüteal. Rahl, jetzt ist es mal wieder soweit, unser schönes Nähkästchen. Was macht man denn als Festivalchefin, wenn es kein Lüteal gibt?
Ja, wir mussten das natürlich schon irgendwie authentisch gestalten. Und ich weiß noch, dass ich jetzt bei der Gruppe Salü Salon spiele ich ja ab und zu mit. Da hat die Pianistin Anne von Twardowski, die ja auch schon hier vorkam in unserem Podcast, die hat dann ganz oft das Klavier präpariert mit CDs. Und dann klingt das, da tut man einfach, legt man so eine Reihe von CDs auf die Saiten drauf in den Flügel. Und dann spielt man, dann klingt es wie ein Cembalo, so ein bisschen so metallisch. Mhm. Und unser Pianist, der da auch noch dabei war, der Raul da Costa aus Portugal, der hatte die glorreiche Idee, dass man das mal mit einem iPhone versucht. Und dann haben wir die ganzen iPhones der Künstler gesammelt und haben die da auf die Seiten gelegt. Und das war ein echt authentisch guter Klang.
Das stimmt. Also, und da gab es doch auch noch sogar iPhones aus dem Publikum, ja, kann das sein, beim genau. Konzert. Wo wir dann, glaube ich, bei der Aufnahme dann gedacht haben, hoffentlich hat da auch jeder seinen Flugmodus. Weiß nicht, was ihr gemacht hättet, aber irgendwie ging es gut. Und also, dass es gut ging, können wir jetzt einfach mal hören, genau, Gabriel Adoyan spielt zusammen mit Raul da Costa.
Raul da Costa.
Thank you.
endlos weiterhören, oder?
Ja, da könnte man endlos weiterhören. Das ist einfach ein Traumstück. Und der Herr Gabriel spielt es auch, also beide spielen es fantastisch. Aber es ist ja nun doch wirklich auch ein sehr virtuoses Geigenwerk. Mm. Da ja, muss man auch schon viel, viel Raffinesse, technische Raffinesse an den Tag legen, dass man das so voller Leidenschaft spielen kann.
Ja, ja. Und wenn wir jetzt nochmal, wir haben in einer früheren Folge schon mal so ein bisschen in die Richtung überlegt, so, wenn man jetzt nochmal denkt, das ist jetzt ernste Musik, unglaublich ernste Musik, aber Gypsy klingt schon auch sehr wie Unterhaltungsmusik. Und das stimmt ja auch, wenn man jetzt an Haydn und Brahms nochmal zurückdenkt. Das hat ja diese volksmusikhaften Teile, Bestandteile.
Man fragt sich, wo ist da eigentlich die Grenze? Ja, da kann man ja eben eigentlich gar nicht wirklich ziehen.
Genau.
Weil wenn was die Hörer anspricht oder die Menschen anspricht, in dem Moment ist es doch vollkommen eigentlich egal. Ja, ist es jetzt, kommt es jetzt von der ernsten oder sogenannten ernsten Musik oder nicht?
Und deswegen haben wir gedacht, es darf jetzt unbedingt nicht fehlen Gypsy Jazz.
Ja.
Oder? Das ist doch was, das verbindet wahrscheinlich jeder von euch mit diesen Traditionen Sinti und Roma. Und gibt es ein paar Namen, an die man denkt? Was ist der erste Name, der dir einfällt?
Der mir einfällt, ist natürlich Django Reinhardt, Stefan Grappelli und diesen Hot Club de France, den die damals gegründet haben. Da gab es einfach richtig tolle Musik, die ganzen 20er Jahre, die da Swing, der auftauchte. Und Stefan Django Reinhardt, sowieso ein Phänomen, der hatte in der einen Hand durch eine Verletzung nur drei Finger und hat einfach mit drei Fingern gespielt.
Ja, unglaublich.
Ich glaube, auf der linken Hand sogar oder bei seiner rechten Hand.
Ich glaube, der konnte die Melodien tatsächlich dann nur greifen mit zwei, drei Fingern, nach Verletzung.
Und hat gespielt wie ein junger Gott.
Ja, 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 ja. Und passt auch zu unserem Thema einfach perfekt. Es ist ja, Django kommt aus einer Manouche-Familie. Das sind sozusagen die Sinti-Familien aus dem französischen Sprachraum. Wir hatten vorhin im Ungarischen auch viel Roma-Traditionen, eher aus Südosteuropa. Jetzt sind wir also im westlichen Europa mit Sinti-Traditionen, die verwandt sind, aber doch nochmal auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Und Django Reinhardt, der dann ganz früh heiratet, seine Frau muss, glaube ich, Wachsblumen verkaufen und dann brennt der Wohnwagen ab, wo die leben, im Vorort von Paris. Da verliert er eben seine Finger dann auch aufgrund der Verletzung und wird dann dieser geniale Gitarrist, der, glaube ich, Generationen von
Jazz-Gitarristen
beeinflusst hat.
Legende.
Ja, was wollen wir denn von ihm hören?
Ja, also wir haben ja dann beim Festival einen guten Freund mal wieder, Florian Menzel, zu Gast, ein Trompeter. Und der hat uns dann auch einen super, super Gitarrist empfohlen. Der kommt auch aus einer Sinti-Familie, der heißt Giovanni Weiß. Das ist, glaube ich, eine ganz riesige Familie in Hamburg. Die leben quasi wie in so einem eigenen kleinen Dorf und sprechen auch tatsächlich noch eine Sprache, die, glaube ich, selten nur noch gesprochen wird heute.
Von der ich gedacht habe, dass man die überhaupt gar nicht spricht, nämlich Sanskrit. Ja. Also im Grunde altindisch, ne, wo die wie die Vedas und die Mythen im Sanskrit geschrieben worden sind, die sprechen das.
Haben die auch eine eigene Schrift, oder?
Ja, mit Sicherheit, ja. Und wie alle diese großartigen Musiker sind das natürlich Menschen, die aufgrund der familiären Tradition das Lernen, Gitarre zu spielen, wo das weitergegeben wird vom Vater an den Sohn, wo man nicht unbedingt Noten lesen muss, sondern wo man so bei Learning by Doing das Ganze feststellt, wie es funktioniert und dann aber mit diesem unglaublichen Spirit, mit diesem Elan, auch mit diesem ganzen Bewusstsein für die Tradition und die Sensibilität dafür, das so unnachahmlich spielt.
Und der Giovanni ist einfach wirklich auch so ein Urmusikant, der kann einfach alles spielen und der spielt los und das klingt sofort irgendwie wahnsinnig genial. Also der hat auch seine beiden Kinder Miles und Davis genannt. Ich glaube, es sind Zwillinge. Einmal ein cooler Typ. Und es war also mir eine ganz, ganz große Ehre, mit den beiden und Mini Schulz am Bass, also Florian Menzel Trompete, Giovanni Weiß Gitarre und Mini Schulz am Bass. Und ich durfte da mit den Minor Swing spielen von Django Reinhardt. Thank you.
Einfach so toll, gell? Dieser Minor Swing.
Ja, es ist einfach toll.
Ja, traumhaft.
Tolles Stück.
Ja. Aber und Swingen tat es auch schon vorher gewaltig, oder? Also wir hatten Haydn gehört, das swingt da auch schon ganz schön. Und dann bei Brahms à la Zingarese mochte man eigentlich auch gleich mittanzen.
Ja, und eigentlich die berühmtesten Stücke von Brahms, aber die, die dieses Thema ja auch verfolgen, ist das sind doch die ungarischen Tänze.
Und da haben wir es auch wieder, ne? Mit Ungarisch und der Frage, was ist denn hier eigentlich das Ungarische? Wir haben vorhin ein bisschen erzählt, wenn ihr euch erinnert, es gab da einen tollen Geiger, einen Freund von Brahms, Josef Joachim. Das war aber nicht der einzige Geiger, den Brahms kannte und mit dem er auf Tour war. Es gab nämlich Eduard Remeni, auch ein ungarischer Geiger. Und Remeni hat eine irre Biografie. Remeni gehört genau zu denjenigen, die 1848 auf den Barrikaden waren, in Ungarn, in Budapest, dann fliehen mussten, nach Hamburg gingen, dann sogar zum Tode verurteilt wurden in Abwesenheit, ins Exil, nach Amerika gingen, dann zurückkamen und dann neue Karriere machten. Dann wurde der nämlich Hofgeiger beim österreichischen Kaiser. Also so schnell kann es dann wieder gehen. Aber in der Zwischenzeit war er ja on Tour mit Johannes Brahms. Und von Remeni, dem Geiger kannte Brahms ganz, ganz viele Melodien. Und das sind die Melodien, die er dann in den ungarischen Tänzen verwendet hat, weshalb da ja auch gar nicht steht, komponiert von Brahms, sondern da steht, gesetzt von Brahms. Damit wollte er zeigen, so, ich weiß schon, stammt nicht ganz von mir, aber schon viel von Brahms. Das reichte aber Remini nicht, der wollte nämlich dann vor Gericht ziehen und Brahms verklagen auf Schadensersatz, also Urheberrechtsstreit im Grunde genommen. Heutzutage wäre das handfest und wenn das in den USA wäre, würde es richtig teuer werden. So war es aber damals noch nicht. Trotzdem war es schon ein kleiner Skandal und Brahms war, glaube ich, heilfroh und der Verleger auch, dass da wirklich nur stand, gesetzt von Johannes Brahms. Also das ist der direkte Bezug zur Welt.
GEMA gab es damals noch nicht, glaube ich.
Nee, die wird ja dann von Richard Strauss gegründet später. Ja. Genau. Ja, also Schwein gehabt, kann man sagen, für den Verleger und für Brahms, aber auch Schwein für uns, denn das ist einfach so wahnsinnig tolle Musik.
Das wäre eine Schande.
Diese Tänze, 21 sind es, oder? In zwei Heften. Und vielleicht kennt ihr das, in Orchesterbesetzung wird es ja oft gemacht und dann gibt es den fünften.
Den berühmten Film.
Den berühmten.
Den kennt man ja.
Den kennt man gut, aber es gibt so viele andere, die es auch lohnt zu entdecken. Und die Originalfassung ist, glaube ich, die, die wir auch gleich hören für Klavier zu vier Händen. Das ist die Originalfassung. Der vierte, was kann man dazu erzählen, Rahl? Der lebt vor allem auch von diesem schnell-langsam, oder?
Genau, der hat diese zwei verschiedenen Teilen. Einmal so diesen schwermütigen Mollteil, mit dem er beginnt und der so sehnsuchtsvoll ist und so. Mhm. Und dann gibt es aber auch diesen leichten und lustigen Dur-Teil, der ein Markenzeichen, glaube ich, überhaupt von den Tänzen ist auch immer dieses, dass es so ganz langsam anfängt und dann zieht's an und wird immer schneller und wilder.
So. Stimmt, das ist so ein bisschen wie im Schardasch, wo auch so ein langsamer, oder? So ein langsamer Beginn ist, dann wird's schneller und zum Schluss, das heißt, glaube ich, Friss, das ist, wenn das sozusagen explodiert.
Ja,
das
genau. Ganz so und, ja. Das spielen wir auch gerade bei Salut Salon spielen wir auch so ein Stück, das heißt, glaube ich, Ora, ich muss noch mal fragen, wie es genau heißt. Mhm. Da heißt das jetzt Märchenstunde und da zieht's auch immer so, fangen wir immer ganz langsam an mit. Dann geht es immer schneller. Also da kommt schon ein guter Drive zusammen.
Also, freut euch auf Brahms ungarischen Tanz Nummer 4. Es spielen am Klavier Annika Treutler und Raoul da Costa.
Thank you.
Ja, also jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, wie das Stück genau heißt. Ora irgendwas. Jetzt.
Ich bin da raus.
Ja. Ich habe mir jetzt einfach mal kurz noch Hilfe geholt und habe die Maria Well kurz angerufen, mit der ich das ja gerade auch zusammen gespielt habe. Die hat es nämlich auf ihrer CD aufgenommen, ihre CD Zingarissimo, die sie letztes Jahr mit ihrem Trio Well aufgenommen hat. Und da hat sie mir Folgendes drauf gesprochen.
Wahnsinnig gern, Rachel. Das ist also Hora Marti Scholui. Und zwar ist es bei uns auf der CD. Die CD heißt Zingarissimo. Ich schicke dir gleich nochmal alles zu. Tausend Dank dir und ich hoffe, es hat alles gut geklappt, gell? Ganz liebe Grüße und Sauschi war's mit dir. Ciao, ciao.
Ja, wie man hört, kommt die ja aus Bayern und ihr Trio auch. Und ich weiß nur, dass sie jetzt eben auch erzählt hat, dass sie mit diesem Titel Zingarissimo irgendwie relativ viel Shitstorm bekommen hat. Weil das ja immer wieder ein schwieriges Thema ist und sich auch total darüber aufgeregt hat, weil man muss das, glaube ich, einfach wieder positiv belegen. In diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt mal wieder, oder? Was kommt noch was?
Nee, uns hat es total Spaß gemacht, wie immer. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid.
Absolut.
Was machen wir dann? Gucken wir mal.
Müssen wir uns
noch mal
überlegen.
Es gibt so viele spannende Themen.
Ach, es gibt echt eigentlich zu viel. Man kann sich kaum entscheiden.
Uns fällt was an. Seid dabei.
Schaltet doch nächstes Mal einfach wieder rein, wenn es wieder heißt taktvoll und
zeitlos. Macht's gut. Bis
Tschüss.
Bald.
Tschüss. Thank you.